Du bist nicht bereit, hast du gesagt.
Nein. Eishockey? Worüber reden wir? Was ist das für ein Sport? Das ist das hier mit diesen runden Bällen, ne?
Genau.
Oder diesen ovalen.
Die Bälle, die geworfen werden.
Genau.
Auf Hallenboden, das ist Eishockey.
Herzlich willkommen bei Sky Football NFL.
Was ist los, Mirko?
Ich bin gestresst. Diese Woche ist, aber es ist jedes Jahr das beschissen gleiche. Entschuldigung.
Ist nicht schlimm, wir sind
dieser Monat, das kennst du ja auch. So August und September sind immer ein Arschloch.
Ja, das ist richtig. Aber
und du löst es einfach nicht.
Nee, ich löse es nicht. Ich glaube, du löst es nicht, niemand löst es. Das bleibt nicht aus.
Irgendwie. Vor allen Dingen, dann sind noch Ferien so spät zu Ende und so. Da kommen ja so viele Sachen.
Das ist so.
Ich weiß da auch keine Antwort drauf.
Ein Moment der Stille für alle, auch die mit uns fühlen.
So.
Dankeschön. Lass uns über das Wochenende sprechen.
Also, was war denn am Wochenende los?
Du fragst jetzt generell, was passiert ist, oder möchtest du über das Spiel reden?
Na, ich wollte eigentlich so, also über das Spiel brauchen wir, glaube ich, nicht mehr reden.
Ja, eine Einordnung vielleicht noch treffen, aber.
Gab's, oder hast du was von dem mitgekriegt, was Franz ja auch vielleicht noch mit den Jungs besprechen wollte?
Also ich muss sagen, dass da braucht man auch, glaube ich, kein Geheimnis draus zu machen. Franz war zwischenzeitlich alles andere als begeistert.
Also richtig pisst.
Er ist dann ja professionell genug, dass dann...
Es kommt drauf so, an, wo.
Ja, genau. ich habe das dann direkt nach dem Spiel leider Gottes auch abgekriegt. Er wollte dieses Spiel auf gar keinen Fall verlieren. Ich habe auch während des Spiels ein bisschen schon mit ihm gesprochen. Auch da war er nicht zufrieden. Ich glaube, das haben sich vor allen Dingen die sportlich Verantwortlichen ein bisschen anders vorgestellt, die Spieler auch. Aber vielleicht war es auch einfach, und so sollten wir es mal sehen, wenn wir es positiv sehen wollen. Alle, die das wollen, sind herzlich eingeladen. Der Schuss von Bug zur richtigen Zeit, weil genauso wie Dresden im letzten Jahr, und das hat man ja leider Gottes bis auf das eine Spiel, was wir da auswärts, denke ich mal, schon von A bis Z dominiert haben, auch gesehen. Dass auch Krefeld keine Laufkundschaft sein wird. Ja, die haben, glaube ich, gezeigt, wie sie im nächsten Jahr spielen werden, haben auch verstanden, dass sie, ich glaube, dass man als Aufsteiger so erfolgreich sein kann. Auch in einem Testspiel hart in die Zweikämpfe gegangen, durchgezogen. Das hat unseren Jungs gar nicht geschmeckt. Die haben sich das alles ein bisschen anders vorgestellt.
Jetzt versuchen wir nochmal, ihnen entgegenzukommen, was die Leistung anbelangt. Wenn du so anfängst gegen Krefeld und nach ungefähr 5 Minuten das 1-0 machst und es eigentlich danach aussieht, als ob alles nach dem Plan läuft, kann das natürlich auch ein Stück weit eine Erklärung sein, weil ich fand das erste Drittel insgesamt in Ordnung. Das, was dann passierte, fand ich nicht mehr so schön.
Also nochmal, wir brauchen jetzt, glaube ich, wirklich nicht die Maßstäbe eines klassischen Saisonspiels anzulegen. Wenn dem so wäre, dann wären hier, glaube ich, noch ganz andere Worte gefallen, sowohl intern als auch extern. Das ist relativ deutlich adressiert worden, dass alle Beteiligten das schon jetzt am Wochenende in Kassel eine Reaktion erwarten. Ich glaube, das gilt auch für die Mannschaft selber.
Es stimmt auch vor allen Dingen nicht mit dem überein, was wir zugegeben nur im Fernsehen oder auf dem Laptop-Bildschirm gesehen haben, was die Mannschaft gegen Liberec gemacht hat nach diesem Wochenende und wozu sie in der Lage war. Das ist das, was mich so irritiert, also was mich auch so gewundert hat, dass das, aber es passiert nun mal auch, weil es ist Vorbereitung.
Genau, und das ist das Ding. Du hast dann, glaube ich, auch in Phasen gesehen, wie es dann aussehen kann, wenn wir uns zusammenreißen. Ich sag mal so, du hast, glaube ich, Anfang des letzten Drittels irgendwie noch dicke Chancen. Ich weiß gar nicht, wer es war. Das war, glaube ich, die Lobach-Eisenmenger-Kraus-Reihe. Da steht es dann 3-1, dann ist das, also da kann das 3-1 fallen, dann ist das Ding wahrscheinlich durch. Die Analyse der Leistung wird trotzdem ähnlich ausfallen, also es geht gar nicht so sehr ums Ergebnis, sondern eben, dass du sagst, da hat uns jetzt gerade der Aufsteiger in einem Testspiel in eigener Halle so ein bisschen den Schneid abgekauft, phasenweise, und das ist etwas, was definitiv nicht der Anspruch von allen Beteiligten sein
und
sollte.
Und jetzt muss man auch nochmal dazu sagen, die das getan haben, waren auch im letzten Jahr schon in Krefeld. Oder viele von denen waren im letzten Jahr schon in Krefeld.
Die können Eishockey spielen. Gesehen, also, ja, sorry.
Du siehst aber auch Automatismen bei denen, die noch da sind. Die Frage ist auch, wie sich das entwickelt. Ich meine, wenn wir jetzt mal aus Krefelder Sicht schauen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr so ein Spiel auf die Kette so kriegt, dass das läuft. Und das das ist mir so immer noch in Erinnerung, Spitze gegen Großen, sagt der Große immer hinterher. Also der, die Roosters und der Kleine, das war ein ganz schlechtes Spiel von uns, wenn sie verloren haben. Also der Große gegen den Kleinen. Und das, was mich beruhigt ist, ja, das war's. Es war wirklich ein schlechtes Spiel der Roosters gegen eine gut spielende Mannschaft. Das muss man ihnen lassen. Gucken wir uns Kassel an, oder? Lassen wir das Thema ja, gucken uns
nochmal,
Kassel an.
Und das ist alles ganz ehrlich, ich habe auch kein Problem damit, wenn wir die ganze Vorbereitung lang nur den Arsch voll kriegen. Entscheidend ist, und ich zahle gerne ins Phrasenschwein ein, aber entscheidend ist, was am 18.09. passiert, wenn hier wirklich die großen Lichter angehen. Alles andere ist vorher Schall und Rauch.
Grandiose Überleitung eigentlich, ne? Merkst du schon so ein bisschen, oder?
Ja, das stimmt. Positiv, was man vielleicht mal vorheben kann, es gibt nach wie vor keine Verletzten. Peter Quenville ist wieder dabei nach der Geburt seiner Tochter. Und das Line-Up ist voll, es herrscht ein gesunder Konkurrenzkampf, die Jungs sind alle fit. Und wir haben auch ein Powerplay-Tor geschossen. Und auch wenn wir in Überzahl einen kassiert haben, aber in Unterzahl nach wie vor keinen, insofern ist auch nicht alles scheiße. Vielleicht können wir damit so schließen. Es war dann letztlich dann doch nur ein Testspiel. Ich hätte es mir auch für die Stimmung bei der Saisoneröffnung danach ein bisschen anders gewünscht. Aber das ist leider Gottes manchmal das Risiko, was du eingehst.
Naja, der Felix und ich machen uns gemeinsam vielleicht ja auf dem Weg jetzt nach Kassel. Schauen mal, ihr könnt die Spiele live verfolgen. Radio MK überträgt beide Partien. Samstagabend ab 19 und dann gucken wir mal, was Sonntag ist.
Entweder 13 oder 17 Uhr.
Super, danke für die Information. Ich hätte gern 13.
Ich auch, aber das heißt im Umkehrschluss auch, dass wir das Spiel verlieren am Samstag. Das wiederum ja, hätte ich nicht so gerne. Also eigentlich hätte ich lieber 17, keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht können wir Samstag gewinnen und früh spielen, dass wir das Finale vorziehen.
Also wenn du das möglich machen könntest, würde ich die Currywurst auf dem Rückweg
bezahlen. Ja, wir müssen mal gucken. Vielleicht will der Gastgeber ja am Ende das letzte Spiel haben. Und wenn Kassel das erste Spiel verliert und dann sagen, ja komm, dann machen wir es erstmal am Ende.
Gucken wir mal. Letztes Jahr war schon Kassel. Gucken wir mal. Ja, und wir werden übrigens auch zum Thema Hallenthematik in Kassel noch einen wunderschönen Podcast aufnehmen, der Felix und ich. Also wir sind richtig hart für euch unterwegs.
Das ist
wann ihr den so zu hören kriegt, wissen wir zwar noch nicht. Wird wahrscheinlich Oktober werden, aber wir sind sowas von vorbereitet.
Falls wir immer eine Woche lang nichts machen wollen, dann nehmen wir uns hier die Tarn.
Genau so ist das. Ja, und nochmal zur Erinnerung, er hat über den 18. September gesprochen, der Phoenix. Und Ingolstadt, möchtest du die Situation erklären?
Du möchtest die Überleitung zu unserem,
bitte,
nicht unbedingt heutigen, aber zu unserem
vorgestrigen.
Gast in der aktuellen Podcast-Folge schaffen. Ja, er war tatsächlich als Verantwortlicher des ERC Ingolstadt das letzte Mal in diesen wunderschönen Hallen. Ist auch schon ein bisschen her. Das war die sagenumwobene Playoff-Serie 2015.
Und er hasst es.
wo er sagte, da hatten wir in keinem Spiel hier in Iserlohn eine Schnitte und konnten froh sein, dass wir so heimstark waren. Am Ende hat Ingolstadt das Ding gewonnen. Das heißt, er darf sich auch deutscher Meister nennen. Und ist aktuell weg aus dem Tagesgeschäft im Eishockey und kümmert sich als Geschäftsführer des WM-Organisationskomitees der IHF 2027 darum, dass bei der Heim-WM alles glatt läuft bei uns. Und wir freuen uns auf Klaus Gröbner.
Der am Montag zu Gast war bei der Sponsorenveranstaltung, Saisoneröffnung der Iserlohn Roosters in Hemer. Und er hat sich nochmal schön ein bisschen Zeit genommen, um mit uns beiden Pfeifen ein längeres Gespräch zu führen. Und auch das ist wirklich ganz interessant, weil wir natürlich nicht nur über die WM, sondern auch über viele Dinge hinter den Kulissen, über den Sport und manches mehr gesprochen haben. Und dabei wünschen wir euch jetzt, jetzt müssen wir erstmal loslegen, ne?
Wir müssen loslegen. Dann
und dann beginnt sofort der Klaus.
Unseren geilsten Sponsor besuchen.
Ja, ja, ist übrigens ein neuer. Der geilste, aha, zweite Sponsor, ja, ja.
Ein neuer geilster.
Genau.
Jochen
Rennfort geht wie immer in die Winterpause, das ist ja gute, ja, Tradition. Und jetzt gibt's einen neuen.
Jetzt gibt's. Also
heißt BWL Rechtsanwälte.
Sagt mir gar nichts.
Nichts?
Nein.
Das ist komisch. Also, viel Spaß. Hier ist die neue Ausgabe eures Lieblings Iserlohn Radio MK Roosters
Hockey Podcast. Viel Spaß.
Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Dorfradio für Sauerland. Für Fans vom Säulersee mit Felix Dötsch und Mirko Heinz.
Kühe. Kühe, Schweine, Iserlohn. Der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Möglich gemacht von BWL Rechtsanwälte. Ob qualifizierte Rechtsberatung, unternehmerische oder private Vertragsgestaltung. Wir unterstützen bei der Realisierung Ihrer Projekte oder führen Ihre Prozesse. BWL. Rechtsanwälte mit Standorten in Hagen, Iserlohn und Hemer. Jahrzehntelange Erfahrung und persönliches Engagement. Garantiert. BWL Rechtsanwälte. Regional verbunden. Deutschlandweit an Ihrer Seite.
So, ihr wisst ja immer, wir versuchen immer kreativ zu sein, so kreativ wie möglich, und einmal im Jahr, also es ist tatsächlich so, hilft ja mal Frank Richter.
Ich kann sagen jetzt, heute so waren wir nicht kreativ, sondern wir greifen immer nur ab.
Ja, genau.
Zweimal im Jahr, muss man ja sagen. Nach der Saison machen wir das schon
auch. Ja, versuchen es zumindest. Ja. Obwohl, beim letzten Mal war das auch heimisches.
Ja, aber eigentlich sind, wir haben jetzt schon zweimal bei der Sponsorenveranstaltung nach der Saison, ist der Trainer aber nochmal eingeflogen. Das war einmal haben wir mit
also auf jeden Duck Fall
im Neuhaus gesessen und dies Jahr mit Stefan, genau, bei Medice.
Sind wir froh, dass Frank Richter da ist, weil der organisiert immer Sponsorenveranstaltungen für die Iserlohn Roosters und gelegentlich, also nicht immer. Aber schafft er es doch, tatsächlich ganz interessante Menschen einzuladen. Erinnere gerne nochmal an das erste Interview, was Felix mal machen musste, ganz alleine mit Uwe Krupp. Der war zu Gast und das war ein sehr interessantes Gespräch.
Ich
weiß gar nicht, wo ich da war, aber ich war nicht da, was nicht so oft passiert ist.
Hat sich auch gewurmt, muss man sagen.
Ja, ein bisschen hat es mich auch gewurmt, wobei du das ziemlich solide gemacht hast, muss ich ja leider auch mal sagen.
Ja.
Und in diesem Jahr haben wir gedacht, gibt es so eine unwichtige kleine Veranstaltung im Frühjahr, dann, wenn die Sonne wieder rauskommt, so im Mai in Düsseldorf und in Mannheim, das ist die Eishockey-WM. Und der Boss von dieser Eishockey-WM, ja, also kann man es jetzt nicht ganz sagen, aber schon so ein bisschen, der ist heute da. Wir zeichnen, sagen wir auch ganz ehrlich, montags auf. Ihr hört diese Folge am Donnerstag. Wir aktualisieren dann nur den Rest. Herzlich willkommen, Klaus Gröbner.
Vielen Dank, freue mich sehr, dass ich nach vielen Jahren mal wieder in Iserlohn sein darf.
Und das müssen wir natürlich auch gleich zuerst klären,
nein,
oder?
Ich habe mir darfst. Auch eine Intro überlegt.
Ja, okay, mach mal.
Bist du quasi der Franz Beckenbauer, das, was Franz Beckenbauer fürs Sommermärchen war jetzt für die Eishockey-WM 2027?
Boah, jetzt bin ich gespannt.
du musst nicht so viel mit dem Heli fliegen, wenn ich mich recht erinnere, aber da hieß es ja auch immer, Chef des WM-Organisationskomitees.
Also der Franz ist eine Lichtgestalt im deutschen Sport, deswegen
man hört's.
Möchte ich das ganz weit wegweisen. Und man kann grundsätzlich Eishockey und Fußball einfach nicht miteinander vergleichen. Deswegen, da sehe ich überhaupt keine Parallelen.
Aber ein Sommer-Frühjahrsmärchen habt ihr euch schon auf die Fahnen geschrieben.
Ja, also wir sind ja, ich bin 21 zum DEB gekommen und der Franz hat mich unter anderem damit geködert.
Nicht Beckenbauer Reindl,
das wollte man vielleicht eben noch sagen. Ja.
Meine Heli-Reise mit genau. Franz. Nee, Franz Reindl hat mich unter anderem deswegen überzeugen können, zum DEB zu gehen, weil eine WM-Bewerbung wieder angestanden ist. Und kurze Anekdote in meine Vergangenheit. Ich habe Franz Reindl bei der Olympia-Bewerbung kennengelernt, weil vor meiner Eishockey-Zeit habe ich für die Olympia-Bewerbung von München gearbeitet. Und da kommen so ein bisschen, haben sich Kreise geschlossen. Und deswegen, wir haben 22 die Reise gestartet für die WM-Bewerbung. War ich tatsächlich auch viel unterwegs, durfte viel Hände schütteln bei den unterschiedlichen Verbänden. Ich habe gar nicht gewusst, was es alles für Eishockey-Verbände gibt. Hätte ich dann mal eine Frage für euch. Und da haben wir für uns gesagt, wir wollen, wenn wir das machen, dann brauchen wir wieder was Besonderes. Deswegen haben wir von Anfang an uns die Gedanken gemacht, wieder nochmal ein Eröffnungsspiel, trauen wir uns das zu, können wir das nochmal machen? Und wenn man dann so marketingtechnisch überlegt, wie geht man rein? Festival of Friendship war unser Claim. Und da schließen sich dann ein bisschen die Kreise zu deiner Frage, wollen wir ein Sommermärchen oder ein Frühjahrmärchen machen? Und ja, das haben wir schon mit dem Eröffnungsspiel, glaube ich, können wir da zumindest mal ein erstes Ausrufezeichen setzen.
Ich erinnere mich an das Letzte. Das war wirklich bemerkenswert. Da durfte ich noch als Journalist für ganz, ganz viele Radiostationen aus Deutschland berichten. Die hatten nämlich alle Bock drauf. Mal gucken, ob das jetzt auch in diesem Jahr so sein wird.
Ob du auch wieder als Journalist für ganz, ganz viele Radiostationen oder ob du Klaus nach einem Ticket fragen musst.
Also ich würde tippen eher, dass ich Klaus nach einem Ticket fragen muss, ihn anbetteln muss, weil so im Mai ist immer so meine Zeit, wo Eishockey enden muss, weil da andere Dinge, wie du weißt, anfangen. Aber es wird mit Sicherheit ein Erlebnis werden. Lass uns noch zwei, drei Sätze über dich sprechen tatsächlich. Selber auf dem Eis gestanden?
Bis ich in Finnland studiert habe, konnte ich nicht mal Schlittschuh laufen. Aber dort haben mich meine Studienfreunde sehr schnell meine Montur gesteckt und gesagt, du musst Eishockey spielen lernen. Also in der Hobbymannschaft kann ich ganz gut auf dem Eis mich halten.
Du kommst aus Holzkirchen. Holzkirchen, das muss man immer sagen, ist eigentlich die Zentrale der Macht in Deutschland, was die deutsche Eishockeyliga anbelangt. Da gibt es nämlich eine kleine Produktionsagentur namens Thinkspool. Und die
namens
kümmert
was?
Sich.
Namens was?
Thinkspool. Ja, genau. Die kümmert sich immer wunderbar um die Übertragung in der deutschen Eishockeyliga. Und es gibt ein Freiluftstadion, wie ich jetzt nochmal in der Erinnerung erfahren habe. Und ihr kämpft um Erhalt genauso? Also weil das wäre so ein bisschen die Parallele zu den Iserlohn Roosters.
Ja, wir sind in Holzkirchen, ist tatsächlich der lokale Eishockeyverein, der sehr unterklassig spielt, Bezirksliga, aber im Nachwuchs
viel bist du da auch dabei? Spielst noch. Du da?
Nein.
Also dafür reicht es dann auch nicht.
Da spielt der Bruder vom Conny Abelshaus, also von dem, das sind richtige Namen vertreten.
Okay.
Aber Holzkirchen macht schon eine gute Nachwuchsarbeit. Also gibt es einige, die dann natürlich, wenn sie ein bisschen besser sind, dann nach Tölz gehen. So ein bisschen eine Kaderschmiede nach Tölz. Kommt aus Holzkirchen schon, aber das Thema Eisfläche, gibt es ja im Süden noch viele Freiflächen, ja, gehört Holzkirchen auch dazu und es wird von Jahr zu Jahr schwieriger für den Verein, den Standort aufrechtzuerhalten.
Und vor allen Dingen auch für mach mal Dach drüber, ne? Die alte Geschichte.
Genau.
Das kennen wir leider. Das ist so.
Bevor wir von Holzkirchen weggehen, ja, liebe bitte. Grüße an Max Weitel, der tatsächlich ab und an mal hier reinhört. Vielleicht tut das wahrscheinlich, wenn er den Gast mitbekommt, wird das alleine qua Job schon tun, um da auf dem Laufenden
Muss
zu bleiben.
Muss man auch kurz erklären, ist der Redaktionsleiter von Thinkspool. Also sozusagen der Chef, der sagt, wie was läuft in der deutschen Eishockeyliga bei den Produktionen
und
von Magenta Sport.
Sowohl von Vereinsseite als auch von Moderatorenseite kann man, glaube ich, sagen, der macht nicht den schlechtesten Job an der Stelle.
Das würde ich unterstreichen. So, jetzt müssen wir reden über
einen. Genug geschleimt.
Gut, dass du es maßgeblich gemacht hast. Was wäre mir.
Ja, weil er hat mir irgendwann mal erzählt, der hört hier
Nein,
rein.
Nein, der hört tatsächlich regelmäßig.
Ich habe die ganze Zeit nach einem Grund gesucht, den auch mal wieder zu droppen. Und wenn ich es jetzt nicht hingekriegt hätte, dann wahrscheinlich.
Also, wir schaffen es langsam, Klaus, so auf die 100 Hörer zuzugehen, die uns regelmäßig nutzen. Jetzt kriegt er gerade die Krise, weil er denkt, warum bin ich so früh hier aufgetaucht? Also, wir haben ein paar mehr.
Ja, das sind aber Leute, die im echten Leben dann auf uns zukommen und sagen, du, ich höre euch. Und das sind dann wirklich die verrücktesten Ecken, aus denen die dann kommen.
Das stimmt, tatsächlich. Also, man schafft schon mit so einem Ding eine enorme Verbundenheit zu den Leuten. Vor allen Dingen, wenn man sie dann mal persönlich trifft und mal, warum macht ihr das denn so? Felix, es gibt eine großartige Geschichte über unseren ersten Live-Podcast, den wir mal gemacht haben.
Junge, das muss jetzt auch nicht.
Soll ich ihn nicht erzählen?
Ja, kannst du. Jetzt hast du angefangen. Das wollen wir jetzt auch nicht rausschneiden.
Interessiert mich. Es war so, wir hatten eine große Taktiktafel hingestellt und Franz Fritzmeier erklärte uns die Welt, wie denn die Roosters vor der letzten Saison und so weiter und so weiter. Und dann fiel ihm ein Stift runter.
Nein, mir fiel das Tonteil vom Mikro. Der Empfänger ist mir runtergefallen von der Hose. Weil er nicht richtig sich
noch
beim
schlimmer.
Sitzen gelöst hatte. Ich bin aufgestanden, wollte irgendwas machen. Mirko fummelt, will mir das Ding wieder hinten ranstecken.
Wir haben Juni, das muss man dazu erzählen.
Ich hatte eine Unterhose an, auf der Merry Christmas drauf stand.
Und du glaubst gar nicht, wie schön man darauf angesprochen wird. Das ist einfach ein fantastisches
das ist
Ding.
Wirklich, das ist
hat Felix berühmt gemacht.
Das ist so, was ist ein Podcast, war kein Videocast.
Das war ein Videocast. Aber das hat man
ja nicht
gesehen. So, jetzt komm, lass uns seriös werden.
Der Unterhosen-Merch ist in der Mache. Da wurde ich auch schon wirklich
angesprochen. Ich wünsche es dir, also weil die Kohle musst du mitnehmen.
Ja.
Das solltet ihr machen. Ja. Okay, fangen wir mit der wirklich relevantesten Frage erstmal an, die man für die ganze WM mal so stellen kann. Wer ist auf die Idee mit dem Dackel gekommen?
Ah, oh, Teckel, herrlich.
Ja, das Maskottchen. Das muss man immer, so typisch deutsch wie das, geht ja gar nichts. War das die Grundidee?
Ja, natürlich. Also muss ich sehr lachen, weil wir haben eine sehr, sehr intensive Arbeitszeit, aber wir haben auch viel Spaß. Und als wir über das Thema Maskottchen diskutiert haben, haben wir viel intern uns Gedanken gemacht. Und als das Thema Dackel aufkam, waren wir sofort hellauf begeistert. Und ja, kurze Anekdote, bin ich recht stolz. Letzte Woche haben wir ja Tackle bekannt gegeben. Und einen Tag danach hat München die Olympia-Bewerbung bekannt gegeben. Mit welchem Maskottchen?
Ehrlich, das habe ich nicht gesehen.
Haben Waldi wieder aufleben lassen.
Geil.
Und da sind wir natürlich ganz stolz, dass wir jetzt sagen können, die München-Olympia-Bewerbung hat unseren Dackel kopiert.
Hattet ihr irgendwie
nein,
Kontakt, weil du ja auch vorher da gearbeitet hast?
Nein, gar nicht.
Alles sehr lustig.
Ja. Aber klar, für uns war tatsächlich so die Überlegung, was ist ein bisschen deutsch, wie kann man da ein bisschen damit spielen? Ich meine, die erste Analogie war ein deutscher Schäferhund, aber gesagt, ist findet im Ausland vielleicht nicht jeder so lustig.
Der war hier in dieser Lohn schon für viele Einbürgerungen zuständig.
Das der Schäferhund.
Ja, ja. Wenn du einen deutschen Schäferhund hast, kriegst du
nein, da habe ich jetzt noch ganz andere Bilder, aber die kann ich jetzt wirklich erzähl weiter.
Die Bilder hatten wir in jede Richtung eben auch.
Und okay.
Der Dackel hat halt was, ein bisschen was Sympathisches, hat aber auch was Starrköpfiges und kann man einfach super schön damit spielen. Und ja, wie das grafisch aufbereitet worden ist, sind wir echt begeistert.
Ich kann nur sagen, mein Sohn 9 hat ihn gesehen und hat sich gedacht, geil, den will ich, Papa. Und ich sag, wenn wir die Gelegenheit kriegen und ich von Klaus ein Ticket, dann muss jetzt mal mit leben, dass wir das Ding durchziehen, dann kaufe ich dir auf jeden Fall den Tackle.
Pass auf, meine Tochter war am Wochenende in Hamburg und hat mir von irgendeinem Markt einen kleinen Dackel als Schlüsselanhänger besorgt.
Großartig.
Also die ist Feuer und Flamme und wir spinnen ja die Geschichte gerade schon weiter. Kann man ein bisschen spoilern. Werden wir wahrscheinlich so nicht durchbekommen, aber wir haben uns schon überlegt, wir machen kein Puckkind, sondern wir machen ein Puckdackel. Das, wenn wir da schaffen würden.
Also wenn ihr das in Gelsenkirchen aufs Eis bringt, würde ich sagen, herzlichen Glückwunsch. Dann habt ihr wirklich alles großartig gemacht.
In der entsprechenden Atmosphäre, ich weiß nicht, der braucht auf jeden Fall dann so kleine Kopfhörer, weil sonst
überlebt er das. Vor 63.000, überleg mal, kommt so ein Hund. Das ist ein geiles Bild.
Ja, musst du ehrlicherweise sagen. Wenn du in Köln den Geißbock irgendwie unter Kontrolle kriegst, vielleicht kriegst du auch so einen Dackel übers Eis geschoben.
Also wir werden drum kämpfen, dass wir das bei der IGF, beim Weltverband dann durchbekommen. Durchaus ist es nicht immer ganz einfach, unsere kreativen Ideen dort durchzubekommen.
Ist das so? Hätte ich gar nicht gedacht, dass es so sein könnte.
Jetzt müssen wir mal aufpassen, dass die nicht auch noch reinhören. Also deswegen ein Lob an die Kollegen, dass es bisher so harmonisch gelaufen ist.
Ich weiß nicht, höchstens in front, die hören alles, glaube ich. Das könnte sein.
Wenn du hier Scheiße erzählen würdest, dann würden die das schon mitkriegen. Das,
das macht er ja nicht, weil er definitiv eine, und das muss man ja mal in aller Deutlichkeit sagen, wirklich eine der wichtigsten Veranstaltungen überhaupt für das deutsche Eishockey macht. Jetzt könnte man sagen, das ist ein blöder Satz in Anbetracht einer Weltmeisterschaft, aber im Kern ist es so, weil man muss von Seiten des DEB einfach regelmäßig Weltmeisterschaften machen, weil es ums Geld geht. Man finanziert sich maßgeblich aus den Erträgen, die bei Weltmeisterschaften eingesammelt werden und muss das in regelmäßigen Abständen machen. Hast du deshalb manchmal, weil du kennst natürlich aus dem DEB heraus alle Rahmenbedingungen, alle finanziellen Dinge, die relevant sind. Hast du manchmal schlaflose Nächte, wenn du darauf blickst? Oder kann man sagen, nee, mit der Eishockey-Euphorie, die wir in Deutschland spüren, ist es gar nicht so schlimm und ich kann richtig gut schlafen, weil ich weiß, das wird funktionieren.
Also leider sprichst du da ein Thema an, schlafen tue ich nicht immer sehr gut, das muss ich schon sagen. Aber jetzt, was das anbelangt, du hast es richtig zusammengefasst. Also mach mir auch kein Geheimnis draus, der DEB braucht alle 8 bis 10 Jahre eine Weltmeisterschaft, um einfach mit dem Überschuss, der erwirtschaftet wird, die satzungsmäßigen Aufgaben zu erfüllen. Es ist natürlich schwer, die Aufgaben, die steigen, Entwicklung Frauen-Eishockey, da braucht man einfach auch finanzielle Möglichkeiten. Wir müssen den Nachwuchs stärken, wir müssen uns vermehrt um Strukturen kümmern, wir müssen unsere politische Arbeit ausbauen als Verband. Und alles das braucht Geld und deswegen brauchen wir tatsächlich eine funktionierende und wirtschaftlich erfolgreiche Eishockey-Weltmeisterschaft. Ja, deswegen schlaflos bin ich nicht. Wir haben ein sehr gutes Team aufgebaut mit Leuten, die wirklich das Projekt leben. Also wir haben im Eishockey immer sehr, sehr lange Arbeitstage, aber bei uns wird es bis nächstes Jahr sicher noch länger werden wie der normale lange Eishockey-Tag. Aber wir sind gut aufgestellt und wir haben gute Partnerschaften, sodass wir mit viel Demut, aber doch Optimismus an die Aufgabe rangehen.
Vor allen Dingen ja auch das Thema Eröffnungsspiel. Es ist keine neue Idee, aber ich habe es gerade schon mal gesagt, ich war damals auch da, es war eine unglaubliche Stimmung. Das war so ein Kickoff, wie man ihn sich ja nicht besser wünschen könnte. War das eure Idee auch, warum ihr das für diese Eishockey-WM nochmal in Erwägung gezogen habt? Weil man hätte natürlich auch sagen können, nicht nochmal Gelsenkirchen, irgendwas anderes, größer werden, wie auch immer.
Naja, es gibt erstmal zwei Themen. Ich habe es ja eingangs schon gesagt, für uns war das Thema, unser Motto Festival Friendship, irgendwo verpflichtend, weil das eine ist, so ein Claim zu machen, aber dann wollen wir es auch irgendwo für die Fans erlebbar machen. Und wie du richtig sagst, die Stimmung damals, das ist, es gibt so ein paar Momente im Sport, da weiß man, wo man war. Also bei mir ist es der Wimbledon-Sieg von Boris Becker damals, das ist so
eingebrannt. Und das weiß ich eben auch. 2018, Olympische Spiele, das Finale, das sind so Sachen, die hat man. Und das wollten wir einfach wieder erlebbar machen. Trotzdem ist dann in meiner Brust schlägt dann das andere Herz auch, nämlich die des Geschäftsführers. Und ist es wirtschaftlich vernünftig? Ist es wirtschaftlich machbar? Und ab welchem Punkt würde es das gesamte Projekt gefährden? Das habe ich immer gesagt, das ist die rote Linie. Wie viele Tickets müssen wir mindestens verkaufen, dass nicht die gesamte WM in Schieflage gerät oder die ganze gesamte WM GmbH? Und das haben wir uns dann zugetraut. Möchte in dem Zusammenhang auch wirklich sehr lobend erwähnen, dass wir Infront Deutschland als Partner an Bord genommen haben, die uns einfach auch in der Struktur dann unterstützen. Und dann haben wir im Prinzip, es gibt nur zwei Stadien, die das Dach komplett schließen können. Das ist Düsseldorf und Gelsenkirchen. Mhm. Und da haben wir im Prinzip dann auch wieder ein Bieterverfahren oder keine klassische Ausschreibung gemacht, weil es nur zwei waren. Und da haben wir uns dann für Gelsenkirchen entschieden. Ein Punkt war sicher auch, dass da eine große Expertise da ist, was sie schon mal gemacht haben. Es gibt die gleichen Leute noch. Aber vor allem auch, ich kann runterbauen, ich baue nicht auf.
Mhm.
Aber was mir auch wichtig ist, und das möchte ich hier klar auch noch erwähnen, ist nicht keine Entscheidung gegen Düsseldorf gewesen. Wir sehen, dass Düsseldorf bei der Handball-Weltmeisterschaft war, das Eröffnungsspiel auch da gemacht hat, war hervorragende Organisation, das wäre genauso gut gewesen. Aber wir sind zum Schluss dankbar, dass wir es jetzt mit Gelsenkirchen machen. Und mir ist ein Satz, ein Spruch von dem Geschäftsführer der Arena in Erinnerung geblieben. Klaus, mach dir keine Gedanken. Wir in Schalke, wenn das Licht anknipsen, dann kommen 10.000 Leute, um einfach zu schauen, was hier los ist.
Ja, wenn es danach geht, hätte es auch nach Iserlohn gehen können. Da sind es jetzt keine 10.000, aber hier brauchst du auch nur das Licht anzumachen, dann kommen auch ein paar.
4.967 hätten nicht geholfen beim Eröffnungsspiel.
Ja, aber das bringt mich zu der Frage, wieso Iserlohn nicht WM-Standort geworden ist. Die habe ich mir hier auf die Fahne geschrieben. Wie knapp war es, dass ihr euch dann doch gegen die Eisspur am Seilersee entschieden habt? Nein, Spaß beiseite. Düsseldorf-Mannheim wird gespielt. Wie läuft so ein Verfahren ab?
Also stimmungstechnisch wäre ich dabei gewesen mit Iserlohn, ja. Und euer Maskottchen hätte unserem Tackle auch noch.
Oh, die beiden wären gute Freunde
wirklich,
geworden.
Wirklich Konkurrenz machen können.
Also ist ja ein Geheimnis. Dürfen wir nicht so laut erzählen. Aber die Telefonnummer von dem, der ICI ziemlich nah ist, die könnte ich dir geben, dann könntest du was ähnlich Verrücktes haben, wenn du sie nicht schon hast.
Ich bin mir sehr sicher, dass der Kontakt schon besteht. Da könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Ich war jetzt letztens beim Basketball bei den Doubleheader da in Köln. Da war auch rannte auch ein Maskottchen rum, das irgendwie
von den Gesten her einen
ähnlichen
schon mal
Habitus an den Tag gelegt hat, sagen wir es mal so.
Also jedenfalls da großes Kompliment und die Stimmung ist ja immer was Besonderes hier. Aber es gibt gewisse Kriterien, nach denen, wo der Weltverband vorgibt, eine gewisse Mindestkapazität der Arenen, und da kommen in Deutschland, wären tatsächlich nur 6 Arenen möglich gewesen. Köln, Düsseldorf, Berlin,
München,
Krefeld, Mannheim. Und wir haben im Prinzip ein Ausschreibungsverfahren gemacht. Wir haben da auch bewusst eine Agentur eingeschaltet, dass man gewisse Kriterien festgelegt haben. Unter anderem auch, wie sieht die städtischen Kapazitäten aus, Hotelkapazitäten aus. Ist ja dann, kommen dann doch ein paar hunderttausend Leute zusammen, wirtschaftliche Rahmenbedingungen und so weiter und so fort. Und da hat sich dann Düsseldorf und Mannheim, war dann die klare Empfehlung der Agentur, die dann mein Präsidium damals noch gefolgt ist und mit der ich auch sehr gut leben konnte.
Am Ende muss man nämlich nochmal erklären. Ich weiß nicht, wie weit du das tun kannst im Hinblick auf, wie setzt sich eigentlich die Einnahmesituation für das deutsche Organisationskomitee zusammen. Man kann ja nicht über alles sprechen, aber gerade Ticketverkauf spielt für euch eine ganz immense Rolle. Man denkt immer, ja, FIFA redet ja auch über Werbung, aber da bleibt zum Beispiel gar nicht so viel übrig bei euch.
Das stimmt, also das kennen wir ja grundsätzlich im Eishockey, dass die Abhängigkeit vom Ticketing wesentlich höher ist, wie zum Beispiel im Fußball. Aber bei uns ist das durchaus ein ungesunder Einnahmemix, würde ich mal sagen. Also bei uns ist tatsächlich so, dass wir 85% unserer Einnahmen werden wir durch Ticketeinnahmen erzielen müssen. Und das ist natürlich schon auch eine Belastung, wo man sagt, also da sollte wenig schief gehen. Und deswegen ist natürlich auch die Stadionkapazität nicht nur eine Mindestvoraussetzung, was die IHF anbelangt, sondern für uns natürlich einfach ganz, ganz wichtig für unsere Gesamtkalkulation, was unser Budget anbelangt.
Welche Entscheidungsmöglichkeiten hattet ihr im Hinblick auf die deutsche Gruppe? Das heißt, wo setzt man sie hin? Wir haben vorhin über Gelsenkirchen gesprochen, wir haben über den anderen großen Partner im Boot schon ein Wörtchen verloren. Und man muss vielleicht mal eben erklären, in Düsseldorf produziert alle großen Arenen ein Anbieter, sodass der eigentlich schon wusste, okay, es könnte in unsere Richtung gehen mit dem PSD Bankdom. Aber er hat halt
Dom Düsseldorf,
genau, PSD, dann, nicht genau, dann heißt er nicht mehr PSD. Aber er hat gut dieses eine Spiel in der Arena nicht noch bekommen. Aber wie ist es generell? Konntet ihr frei wählen, wohin die deutsche Mannschaft geht? Oder nach welchen Reglementierungen musstet ihr umgehen? Oder warum habt ihr euch ganz klar für Mannheim und die SAP Arena entschieden, die dann auch Arena Mannheim heißen wird wahrscheinlich?
Die darf SAP Arena
Mannheim. What? Das müssen wir auch gleich nochmal.
Woran liegt das? Weil die da auch sponsoringtechnisch unterwegs sind?
Genau, guck mal an. Genau. So lernt man dazu.
Also da kommen wir gleich noch zu den Regularien. Aber ja, wir haben in dem Ausschreibungsverfahren genau das auch so thematisiert.
Okay.
Uns war klar, dass es einen Standort gibt, wo die deutsche Gruppe spielt und einen Hauptstandort, wo die Finalgruppe und dann auch der Kongress stattfindet. Für uns war es wichtig, dass das irgendwo ausgewogen ist. Und deswegen haben wir in dem Ausschreibungsverfahren, man konnte sich sowohl auf die deutsche Gruppe bewerben, als auch auf die Finalgruppe, als den Hauptstandort bewerben. Kann man durchaus sagen, dass sich eigentlich alle auf alles beworben haben, was für uns sehr, sehr gut war. Was uns natürlich dann auch geholfen hat, so ein bisschen die einzelnen Qualitäten hervorzuheben, sagen wir es mal so. Ich will nicht sagen, gegeneinander auszuspielen, aber natürlich ist es unsere Aufgabe auch da, das Maximale wieder für die WM rauszuholen. Und das hat uns natürlich dann geholfen, weil wir eine gewisse Konkurrenz hatten. Aber natürlich gibt es gewisse Sachen, wo wir dann in den weiteren Gesprächen, also nach dem ersten Bieterverfahren haben wir eine zweite Runde gemacht, wo Fragen an uns gestellt werden, wo wir dann aber auch nochmal auf gewisse Sachen hinweisen konnten. Und dann kommen genau die Fragen. Wir haben eine Arena mit mehr Kapazität, eine kleinere Arena. Welche Kompensationsmöglichkeiten könnt ihr bieten?
Also da ist natürlich eine Menge drin. Und am Ende war ja klar, wie die Konstellationen in den Gruppen aussehen würden. Und die Schweiz ist in der deutschen Gruppe nun mal drin. Da freuen wir uns alle auf das Derby ganz besonders. Und natürlich hilft es ein bisschen mehr, dass es in die Nähe zwischen der Schweiz und Mannheim eine etwas kleinere Distanz hat, als wenn die alle nach Düsseldorf hätten fahren müssen. Ich glaube auch generell, dass natürlich die Schweizer nach dem, was sie erlebt haben und wie besonders ihre Atmosphäre war beim letzten Mal, du wirst ja auch da gewesen sein, wirst das hautnah gespürt haben, da ist das natürlich auch ein besonderes Ding, was da nach Mannheim kommt, gleich mal oben drauf.
Ja, absolut. Also das sind dann so die Themen. Vielleicht muss man noch ein bisschen die Gruppeneinteilung thematisieren. Es ist bei der IHF-Weltmeisterschaft nicht so, dass wir die Gruppen setzen oder dass die ausgelost werden, wie bei vielen anderen, sondern bei der IHF geht es so nach einer Weltrangliste. Und nach einer Weltrangliste wird dann gesetzt. Es darf von der IHF nur zwei Gruppen geben. Ist auch nochmal wichtig zu wissen. Also für Gelsenkirchen haben wir eine Sondergenehmigung beantragen müssen. Und dann gibt es die zwei Gruppen und dann wird gesetzt, der erste in der Weltrangliste ist Gruppe A, der zweite ist in Gruppe B, der dritte ist in Gruppe B, der vierte dann wieder Gruppe A, dieses Snake-System nennt sich das. Und da haben wir zum einen ein bisschen Glück gehabt, weil USA-Kanada zum Beispiel in einer Gruppe war, gemäß der Weltrangliste. Und den Rest ist es so, dass wir dürfen einen Tausch machen, auf sportlich gleichwertiger Ebene. Und Deutschland wäre gemäß Weltrangliste in der Gruppe mit USA-Kanada gewesen. Mhm. Und das haben wir horizontal mit der Slowakei getauscht. So ist Deutschland in die Schweiz, in die Schweizer Gruppe rein. Und Slowakei eben in die tschechische Gruppe.
Was auch ein tolles Derby ist.
Dass wir eben da auch so ein Derby haben. Und dann haben wir die IHF ein bisschen ausgetrickst oder haben eine Lücke im Eventcode genutzt. Wir haben dann die Gruppen getauscht. Das ist nämlich nicht verboten.
Okay.
Weil eigentlich hätte mit diesem Gruppentausch wäre dann die deutsche Gruppe in Düsseldorf gewesen. Aber nachdem Düsseldorf der Finalstandort, der Hauptstandort war, haben wir dann die Gruppen getauscht, dass es eben, wie es im Ausschreibungsprozess war, die deutsche Gruppe nach Mannheim geht.
Wir haben gerade jetzt über die WM in der Schweiz. Ich weiß nicht, inwiefern die Leute hier auch abholen müssen, was das Thema internationales Eishockey-Länderspiel und so angeht. Also dieses Jahr war die WM in der Schweiz, kann man sagen. Und stimmungstechnisch war das schon so hervorragend. Es ist ja nun mal jedes Jahr eine WM. Das heißt, ist jetzt nicht wie beim Fußball alle vier Jahre. Da muss man schon mal ein bisschen was auf die Beine stellen, damit die Leute mitmachen. Du warst vor Ort, haben wir gerade auch schon gesagt. Siehst du Potenzial, dass sich in Deutschland eine ähnliche Euphorie entwickelt?
Also erst einmal ist die Messlatte sehr, sehr hoch. Das mal vorweggeschickt. Die Schweiz haben einen hervorragenden Job gemacht. Die Mannschaft hat geliefert. Die haben unfassbar tolle Stimmung in der Arena gehabt. Also als die ihre inoffizielle Hymne dann nach dem Spiel immer
so viele Videos gesehen darüber. Ja.
Also ich habe wirklich Gänsehaut gehabt, wenn dann die Schweizer Mannschaft da dann mitsingt, dieses Venus vom Bümplitz oder wie das heißt, versteht man sowieso kein Wort, aber diese inoffizielle Hymne, das ganze Stadion singt, die Spieler singen, das war wirklich Gänsehautmoment. Habe ich nicht so oft bei den Länderspielen. Das haben die Schweizer extrem gut gemacht. Wetter hat dann noch gepasst. Die mussten an 10 Tagen die Fanzone mittags schon schließen, weil sie überrannt worden sind. Also das würden wir uns sehr, sehr, sehr wünschen. Aber ich sehe auf der anderen Seite schon auch, dass wir eine ganz, ganz große Eishockey-Euphorie und Leidenschaft haben. Ich meine, bei euch in Iserlohn habe ich gesagt, die Stimmung ist immer hervorragend. Aber wir sehen ja auch, wie voll die Stadien sind. Also wenn wir die Zuschauerentwicklung und nicht nur in der DL, sondern auch DL2 und in der Oberliga sieht, dann haben wir eine unfassbare Eishockey-Euphorie und Leidenschaft. Und das hat sich über die letzten Jahre, haben sich die Clubs auch erarbeitet, muss man sagen. Ich finde, dass Magenta ein hervorragender Partner ist, das Eishockey transportiert hat und breiter gemacht hat. Und da hoffen wir einfach, dass wir davon auch profitieren, dass wir das auch als gesamtdeutsches Eishockey-Projekt sehen. Also das ist, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen bin ich auch dankbar, dass ihr mir hier die Gelegenheit gibt, darüber auch ein bisschen zu berichten.
Der wollte nämlich kommen, Mirko. Wir müssen gar nicht fragen.
Also, ich komme noch dreimal die Saison.
Ja, gerne.
Ah, ihr werdet euch schon noch 2, 3 Dinge einfallen lassen, aber, auch abseits von dir, um Werbung zu machen.
Nein, das stimmt. Aber es ist wichtig und ich bin da auch nicht müde, das zu erwähnen. Kleine Anekdote. Ich war vor kurzem bei der DL2-Gesellschafterversammlung, habe ich auch die aktuelle Situation berichtet, dann habe ich eine kleine Spitze losgetreten, dass wir von den Schweizer Clubs mehr Nachfrage nach Boxen und Hospitality haben, wie aus von deutschen Clubs bisher noch. Und klar, steckt jeder jetzt im Tagesgeschäft und Saison geht los. Ich meine, ich weiß, was im Moment die Geschäftsstellen und die Mitarbeiter beschäftigt, nämlich selber die Saisontickets und der Saisonstart und der sportliche Wahnsinn geht wieder los. Trotzdem ist es für uns wichtig, darum zu appellieren, dass es ist unsere deutsche Eishockey-Weltmeisterschaft.
Und das ist auch deshalb wichtig, weil man denkt ja, also wir haben gerade zum Beispiel an der Gruppensituation, die du beschrieben hast, wie das rechts-links gegangen ist, warum auch so ein Vorlauf sehr viele Jahre dauern kann, weil man muss sehr tief eintauchen, um alles richtig zu machen. Ob man das dann getan hat, wird sich irgendwann Ende Mai mal zeigen, aber du musst wirklich mit vielen Dingen hantieren. Und auch da nochmal, wir alle haben die Fußball-Weltmeisterschaft vor Augen, die dann doch irgendwie anders, vielleicht auch besser war, als sich das viele vorgestellt haben, auch in einem Land wie den USA. Ihr erlebt ja im Alltag, dass anders als da, also ich glaube, dass du noch nicht mit Friedrich Merz darüber gesprochen hast oder mit Herrn Steinmeier darüber gesprochen hast, wie groß diese WM denn eigentlich für das deutsche Eishockey-Publikum ist und dass man euch alles nachträgt, angefangen von vielleicht mal hier eine Einsparnismöglichkeit, da mal eine Unterstützung. Wie schwer ist es eigentlich in Deutschland, so ein Event aufzuziehen? Du hast gerade auch von der Olympia-Bewerbung gesprochen. Da wissen wir natürlich alle, wie kompliziert es eigentlich wird, Sport in groß zu machen.
Ja, es ist ein guter Stichpunkt. Wir sind natürlich in einer Förderstruktur, die gewisse Rahmenbedingungen hat. Und bei uns ist eigentlich die Sportförder oder Förderung von Sportgroßveranstaltungen komplexer wie in anderen Ländern, sagen wir es mal so. Es ist eigentlich förderfähig, was defizitär ist. Und wir haben ja vorher schon darüber gesprochen, wie wichtig es für uns als WM-OK ist, dass wir profitabel sind, dass die Gelder, die wir vereinnahmen, dann dem DEB zurückgeführt werden. Das macht es mit den klassischen Förderrichtlinien schwierig, die wir in Deutschland haben. Nichtsdestotrotz sind wir sehr viel in Berlin, sind wir sehr viel auch hier in NRW und in Baden-Württemberg unterwegs. Es sind einfach andere Themen, wo wir dankbar für Unterstützung sind. öffentlicher Personennahverkehr ist ein guter Stichpunkt. In Düsseldorf ist das im Ticketing mit enthalten. Gelsenkirchen hat sich sofort bereit erklärt, als Unterstützungsleistung das zur Verfügung zu stellen. In Baden-Württemberg kämpfen wir gerade noch drum, aber das werden wir sicher auch lösen.
Wie gut muss man eigentlich tatsächlich vernetzt sein? Also als man dich, als Franz Reindl entschieden hat, okay, der könnte das im Hinblick auf die wichtige nächste WM, wie sehr wusste er damals schon, dass du so gut vernetzt bist, dass du die Ansprechpartner tatsächlich erreichst, die auch jetzt natürlich eine Rolle spielen in der Politik?
Ich glaube, das ist schon was man sich über die Jahre natürlich erarbeitet, dass man da dann, sagen wir mal, einfacher Türen auch aufmachen kann. Das hilft sicher. Trotzdem ist es ein Prozess, der durchaus mit einer gewissen Frustrationstoleranz einhergeht, weil es werden viele Gespräche geführt und nicht jedes Gespräch führt dann auch zu einem Erfolg und einer Förderung. Aber trotzdem, für uns ist es einfach wichtig, uns auch im Sport anders zu organisieren. Es gibt diese Vereinigung Teamsport Deutschland, wo sich die Mannschaftssportarten zusammengeschlossen haben, weil wir sagen, wir brauchen eine andere Art von Förderung, wie es die Individualsportarten haben. Das ist eine sehr, sehr gute Interessensvertretung in Berlin. Der Thomas Willenbacher macht da einen hervorragenden Job. Das ist auch quasi mein Counterpart in Berlin, der die ganzen Termine auch organisiert. Trotzdem ist es für uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir immer schwerer an die Großveranstaltungen kommen, weil wir nämlich sehen, dass in anderen Ländern sehr, sehr viel politische Unterstützung und auch finanzielle Unterstützung passiert. Es ist jetzt kein Geheimnis, dass in der Schweizer WM der Standort Fribourg einfach gestellt wurde.
Das ist natürlich eine unglaubliche finanzielle Situation. Aber das erkennen wir ja auch insgesamt an der Sportförderung in Deutschland. Das ist insgesamt ein großes Problem, dem man sich mal widmen muss und dem man vielleicht auch mal ein großes Ziel insgesamt mal wieder unterordnen muss. Denn die anderen Länder, wo viel in den Sport investiert wird, die haben halt mal eine Weltmeisterschaft, insbesondere auch Olympische Spiele oder wirklich andere große Situationen vor der eigenen Tür. Dann weiß man, wofür man es macht. Und in Deutschland war einfach jetzt, gut, Fußball-EM ja, aber ansonsten hat es seit Jahren nichts mehr gegeben und das ist die große Herausforderung.
Also ich freue mich, dass auch in der Bevölkerung heute eine viel positivere Grundeinstellung wieder da ist, auch Richtung einer Olympiabewerbung. Ihr habt ja hier in Nordrhein-Westfalen euch...
Genau, glaubt nicht, dass ihr sie aus München kriegt, auf gar keinen Fall. Das behalten wir schön hier.
Naja, mit dem richtigen Maskottchen ist vieles möglich. Ne?
Okay, das stimmt. Das ist eine Gefahr. Den
habt ihr nicht.
Das stimmt.
Nein, aber das freut mich persönlich sehr, weil das ist meine tiefste Überzeugung. Wir brauchen Sportgroßveranstaltungen, um für unsere Sportart, wir sind eine Randsportart, muss man einfach sagen.
Das ist ein großer Rand, aber ja, da kommst du, glaube ich, an Fußball nicht vorbei.
Ja, ja, ich habe mit meinem Kollegen Marc Schober von den Handballern, ich habe mir mal auf einer Konferenz, habe ich mir mal getraut zu sagen, wir sind, was die Zuschauer Sportart, Mannschaftssportart anbelangt, sind wir die Nummer 2 nach Fußball.
Das hören sie nicht gerne.
Dann kam dann gleich die öffentliche Frage, wie viele registrierte Eishockeyspieler es gibt. Und dann habe ich ganz kleinlaut irgendwas von 23.000 erzählt. Und dann wurde ich darauf hingewiesen, dass es 700.000 aktive Handballer gibt. Also deswegen sagt man...
Ist gefährlich, definitiv.
Ja, habe ich gemerkt. Und deswegen, wir sind eine sehr populäre, aber trotzdem eine Randsportart. Und wir brauchen solche Sportgroßereignisse, dass die Kinder wieder mehr Eishockey spielen wollen. Wir sehen ja, wenn auch Erfolge da sind, wie sich das sofort an den Zahlen bemerkbar macht. Und ich glaube eben auch, dass das so eine Großveranstaltung uns auch wieder bei der Politik ein bisschen auf dem Radar bringt, weil das Thema Eishallen haben wir vorher schon besprochen, das eint uns alle. Wir haben ein riesen Strukturproblem und ich glaube, dass uns die Eishockey-Weltmeisterschaft einfach auch wieder Türen öffnet, hier die Gespräche zu intensivieren.
Da würde ich wirklich gerne nochmal konkret nachfragen, weil wir haben ja eigentlich bei jedem großen Turnier, egal in welcher Sportart, wird hinterher die Frage gestellt, okay, was bleibt eigentlich übrig? Das Event ist super, in der Regel auch sportlich erfolgreich. Das werden wir gleich nochmal vertiefen, was den Sport anbelangt. Natürlich, das gehört auch dazu. Aber am Ende ist ja nicht nur wichtig, was bleibt dem DEB übrig finanziell, damit es überhaupt diesen Verband geben kann, sondern die große Frage ist, Was bleibt für den Sport übrig? Wie viel deiner Arbeit kann wirklich heute sein, darauf zu blicken, was passiert danach und wie viel Fokus musst du eigentlich auf das eigentliche Thema lenken? Was bleibt da übrig?
Das ist eine Frage, die mich durchaus beschäftigt, weil die Realität sieht schon so aus, selbst wenn wir eine super erfolgreiche Weltmeisterschaft spielen, auch sportlich, ist deswegen werden nicht über Nacht 10 neue Eishallen gebaut. Also das ist die Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Aber ich glaube, dass das ein Mosaikstein sein kann, wieder das Thema Sportgroßveranstaltungen positiv zu besetzen, wieder dafür zu sorgen, dass es vielleicht auch mehr Unterstützung für eine Olympiabewerbung gibt. Olympische Spiele 72, die Trimmdichtpfade gibt es wahrscheinlich hier auch noch in den Wäldern. Das ist halt ein Überbleibsel von damals und wir bräuchten wieder einen goldenen Masterplan der Sportstätten, wie damals aufgelebt worden ist. Und ich glaube, dass eine erfolgreiche Weltmeisterschaft, genauso wie eine erfolgreiche Handball-Weltmeisterschaft, dass das Mosaiksteine sind, dass Sportgroßveranstaltungen politisch anders auf den Radar kommen. Und dass es uns damit auch hilft, das Thema Sportstätten anders zu thematisieren. Es geht ja weiter. Ich meine, das trifft jetzt unsere Sportart Gott sei Dank nicht so. Wenn man jetzt unsere Nationalspiele anbelangt, die sind jetzt mittlerweile so, dass sie ganz ordentlich davon leben können. Mhm. Aber wenn wir ja uns teilweise Individualsportler anschauen, Leichtathleten und so weiter, die leben ja im Prinzip von der Sporthilfe. Und das kann eigentlich nicht sein. Wir wollen Medaillen, wir wollen super erfolgreiche Athleten, wir wollen Sportler, die dieses Land in die Welt tragen und repräsentieren. Wir sind aber nicht in der Lage, für die richtige Sportinfrastruktur zu sorgen und auch denen eine Möglichkeit zu geben, dass sie sich voll auf ihren Profisport konzentrieren können. Und da glaube ich, ist es ein Mosaikstein. Und das ist meine Hoffnung. Alles andere wäre, glaube ich, ein Stück weit zu idealistisch.
Woran liegt das aus deiner Sicht? Also ich meine, wir Deutschen lieben unsere erfolgreichen Sportler, aber du hast ja trotzdem nicht den Support. Woran liegt das? Sind andere Dinge wichtiger in deiner Erfahrung nach? Kannst du das überhaupt beantworten in deiner Position? Aber wahrscheinlich besser als wir.
Also ich habe persönliche Meinung dazu und die können wir gerne diskutieren. Ich glaube schon, dass der Stellenwert vom Sport in unserer Gesellschaft nicht die Rolle hat, die ich mir gerne wünschen würde. Das geht ja im Schulsport los. Und wir schauen, gehen wir zum Eishockey. Wir schauen immer, wie erfolgreich die Nachwuchsarbeit in Schweden, in Finnland ist. Jetzt kenne ich Finnland recht gut. Ist ein Stück weit meine zweite Heimat. Da wird viel, viel härter trainiert, viel mehr trainiert. Und viel, viel mehr über die Schule abgewickelt. Und das sehe ich halt hier nicht so. Ich sehe, dass der Sportunterricht nicht den Stellenwert hat, den es haben sollte. Die Vereinbarkeit von Schule und Leistungssport ist in Deutschland ganz, ganz, ganz schwer möglich. Wir haben in Ingolstadt mal für eine Elite-Schule des Sports gekämpft. Sehr, sehr schwierig, so einen Standort zu bekommen. Da bräuchten wir, glaube ich, schon, dass wir Strukturen aufbrechen müssten. Und wir brauchen aber auch wieder ein anderes gesellschaftliches Verständnis zum Sport und zum Breitensport und auch zum Leistungssport. Und das würde ich mir sehr wünschen, weil das sehe ich woanders schon anders. Auch wenn wir nach Nordamerika schauen, wenn wir uns den ganzen College-Sport anschauen, ist halt für den, das ist ja schon kein Nachwuchs mehr, aber wenn ich so an der Schwelle zum Leistungssport oder zum Berufssport bin, ist natürlich die Ausbildung an den Colleges eine ganz andere, wie wir das gewährleisten können. Wenn wir jetzt unsere Top-Leichtathleten anschauen, Top-Schwimmer anschauen, die gehen ans College nach Nordamerika, weil sie dort einfach bessere Trainingsbedingungen haben wie hier. Und das sehe ich schon, dass wir das auch als gesamtgesellschaftliche Aufgabe begreifen sollten.
Leben wir den Sport und die Euphorie darum auch anders? Also ich erinnere mich noch an ein lange, lange zurückliegendes Gespräch mit Greg Poss, der mir mal irgendwann sagte, Mirko, ihr seid in Deutschland so komisch. Das war tatsächlich in seinen Anfangsjahren, da waren die Roosters noch in der zweiten Liga und er sagte schlicht und ich verstehe euch nicht. Wenn ihr eine Situation auf dem Eis seht, dann guckt ihr auf den Fehler, den der Verteidiger macht, weil der Stürmer das Tor geschossen hat. Ihr schaut nie, wie geil der Stürmer das gemacht hat. Ist das, wenn du diese Punkte ansprichst, ist das auch ein Grund, warum wir uns anders mit dem Sport identifizieren und anders über Sport reden, als das anderswo in manchen Ländern der Fall ist?
Glaube ich schon. Um es jetzt aber mal wieder positiv zu sehen, die Emotionen, die wir im Sport auch leben,
Die sind schon besonders.
Die sind besonders. Ja. Also jetzt, wenn ich dann das wieder mit Skandinavien vergleiche, wenn man in Skandinavien im Eisstadion hockt, in Finnland hockt, das ist im Verhältnis zu jedem DL2-Standard ist hier eine viel größere Stimmung, wie es dort bei den Topspielen ist. Wir leben die Euphorie anders, aber um es runterzubrechen, um dann wirklich das in den Sport, in den Alltag zu integrieren, in die Schulen zu integrieren, mehr für die Kinder zu machen, da sind wir, da haben wir sehr, sehr, sehr viel Nachholbedarf. Und da wiederum der Schwenk zurück. Ich hoffe, dass wir einen kleinen Beitrag mit einer euphorischen Weltmeisterschaft dazu leisten können, dass es mehr in die Öffentlichkeit geht. Und wie gesagt, vor allem im Hinblick auf eine olympische Bewerbung von Deutschland, selbst wenn es leider keine Winterbewerbung werden wird.
Definitiv. Ich würde mal vermuten, dass du relativ gut darüber informiert warst, hinter den Kulissen, wie der Weg sportlich zu einem neuen Bundestrainer geführt hat. Also du wirst nicht so, wie wir alle da gesessen haben, gesagt haben, wer wird's denn jetzt? Das wird man dir schon mal gesagt haben. Wie froh warst du aber am Tag der Verkündung von André Rankl als neuem Bundestrainer, dass es jetzt wirklich wieder jemanden gibt und dass man diese Figur mit seiner Historie, also seinen spielerischen Qualitäten, die er ja auf jeden Fall gehabt hat, mit der Ausbildung, die er genossen hat, über Don Jackson bei Serge Aubin in Berlin, dass es dann doch jemand geworden ist, der Deutsch spricht und den man natürlich auch als OK ziemlich gut verkaufen kann, weil das gehört auch dazu, das ist gar nicht despektierlich gemeint und das ist kein Nordamerikaner geworden ist, der oftmals im Gerücht stand.
Und im Eishockey ja sehr, sehr üblich ist, dass wir nach Nordamerika schauen. Zwei Themen dazu. Zum einen ist es tatsächlich so, ich habe ja die Funktion als Generalsekretär und WM-Geschäftsführer in Doppelfunktion gemacht. Wir haben das bewusst jetzt auch getrennt, weil einfach das Volumen so groß wird. Deswegen bin ich eigentlich froh, wenn ich mich aus vielen operativen Themen tatsächlich eher raus bin. Also ich war in die Trainersuche weder involviert, noch habe ich da nähere Informationen gehabt, weil mein Tagesgeschäft sieht einfach anders aus im Moment. Ich freue mich für André Rankl und ich finde es auch eine gute Personalie, die es auf alle Fälle verdient hat, dass man den kompletten Support von Eishockey Deutschland gibt. Ich finde es immer spannend, einem deutschen Trainer, der so eine Vita auch hat, der wirklich, wie du es gesagt hast, auch unter den Besten gelernt hat, der hat sicher viel mitgenommen. Er war immer für mich ein hervorragender Kapitän, hat auch da, finde ich, eine Ausstrahlung, eine entsprechende. Deswegen freue ich mich über die Wahl. Und klar, es macht es uns auch leichter, dann das Produkt WM zu verkaufen. Wie gesagt, natürlich haben wir einen großen Augenmerk auf die deutschen Spiele, aber die deutschen Spiele werden sich hoffentlich sehr gut verkaufen, ob wir jetzt einen guten Job machen oder nicht. Unsere Aufgaben beginnen international in die anderen Spiele. Da müssen wir gut arbeiten. Da arbeiten wir sehr viel international mit den Verbänden, dass wir sagen, wo können wir mit euren Fangruppen arbeiten, wo können wir die organisierte Fanszene ansprechen. Das ist gerade mehr unser Fokus, wie jetzt mit einem Bundestrainer André Rankl die deutschen Fans noch weiter zu emotionalisieren.
Trotzdem gestehst du mir sicherlich noch die eine Frage zu. Mit den drei Turnieren, die jetzt zuletzt eben nicht so gut funktioniert haben vor dieser Heim-WM, sind wir ehrlich, es hätte ja auch anders sein können. Also die eine WM, okay, schwamm drüber. Und wenn man bei Olympia, ich sag mal, ein oder zwei Spiele anders gespielt hätte, wäre man plötzlich im Halbfinale gewesen und hätte einen Riesenerfolg für Deutschland kreieren können. Dass es aber nicht so war und dann auch noch die letzte WM dazugekommen ist. Wie sehr beeinflusst es dann tatsächlich auch ein OK im Hinblick darauf, was passiert da eigentlich jetzt gerade in Deutschland? Wie sehr kann all der Euphorie entgegen das auch mal zum Schaden werden?
Also auch da bin ich immer ein Freund klarer Worte. Das wissen wir, dass die letzten drei Weltmeisterschaften oder im Olympia die letzten drei großen Turniere nicht so erfolgreich waren. Ich finde, wir kennen das von Clubseite. Es gibt Jahre, da läuft es extrem gut und da passt alles zusammen. Ich meine, 23 haben wir weit über unsere eigentlichen Erwartungen gespielt und hat alles zusammengepasst. Es war auch noch die Weltmeisterschaft, wo wir den Zuschlag bekommen haben für die Heim-WM. Da hat alles perfekt, alle Rädchen perfekt ineinander gegriffen. Aber es ist im Sport eben auch so, dass es anders passiert. Und wir müssen uns ein Stück weit davon freimachen. Natürlich wäre ein Rückenwind, wie es die Schweizer gehabt haben, mit zwei verpassten Weltmeisterfinals. Alle wollen, dass dann der große Schritt bei der Heim-WM gemacht wird. die haben einen ganz, ganz anderen Rückenwind natürlich gehabt. Das ist so. Auf der anderen Seite, wir sollten uns nicht zu abhängig immer machen von dem sportlichen Erfolg. Ich sage, wir müssen dann vielleicht in der Kommunikation ein bisschen mehr, wir müssen uns um unsere Nachbarn noch mehr bemühen. Deswegen werden wir auch Partnerschaft mit der Schweizer Liga machen, werden wir mit dem tschechischen Verband, mit der tschechischen Liga machen, dass wir einfach auch dort mehr arbeiten und dass vielleicht noch mehr Tschechen wie sonst in Düsseldorf in die Altstadt, in die Kneipen gehen, wenn es uns gelingt, dann also noch ein paar Tausend mehr zu holen. Das ist
das kleinste Problem, was du mit der WM lösen musst in Düsseldorf, glaube ich.
Ja, aber das ist eigentlich unsere Aufgabe, dass wir da nicht uns verstecken und sagen wir mal den Kopf ins Sand stecken, sondern genau dann anders arbeiten. Aber das kennt ihr vom Club auch. Es gibt Jahre, da läuft es besser und gibt Jahre, da läuft es schlechter. Yeah. Und trotzdem müssen wir schauen, dass wir in der nächsten Saison wieder die Stadien vollkriegen.
Es ist ein sehr guter Vergleich, weil wenn du anfängst, in dem Moment, wo es dann halt mal nicht so läuft, den Kopf in den Sand zu stecken, dann passiert halt wirklich die Scheiße in unseren Verantwortungsbereichen. Wir haben es nicht in der Hand, was auf dem Eis passiert, was auf der Position des Bundestrainers passiert, wie der Kader nominiert wird, was für Spieler sich vielleicht auch verletzen, wer jetzt auf einmal eine Breakout-Season hat, dann doch nicht mitkommt und was weiß ich nicht, was ist sonst hier und da, deckt die Bild dann bestimmt auf einmal noch ein Skandälchen auf vor der Heim-WM, wie das dann manchmal so ist. Das sollte eigentlich, und ich sage eigentlich, weil ich glaube schon, du bist ja nun mal jetzt auch nicht gerade neu im Verband, keine Rolle spielen, tut es aber trotzdem. Klar. Oder? Wie schlägt sich das auf eure Arbeit nieder, wenn du jetzt sagst, okay, ich gucke Olympia, weiß nicht, ob du vor Ort warst, ja. ich bin bei der WM und die Deutschen, irgendwas fehlt, dieses Gefühl hatte man halt, was ist das denn für euch auch für ein Gefühl, weil du denkst sicherlich auch, du guckst dein Spiel anders, mit dem Gedanken nämlich, was hat das eigentlich für einen Einfluss auf meine Arbeit?
Hundertprozentig. Also tatsächlich, da bin ich zum Schluss immer dann mehr der Kaufmann wie der Fan, obwohl ich natürlich da auch eine Leidenschaft habe, ist klar, braucht man auch. Aber ja, also das ging mir nicht anders. Du hast einfach auch das Gefühl gehabt, irgendwas hat gefehlt, dass man da den größeren Erfolg noch hätte sicherstellen können. Auf der anderen Seite, wie schon gesagt, wir müssen dann eben uns andere Sachen besonders gut überlegen. Wir haben von Anfang an einen sehr engen Austausch mit unseren Fansprechern gehabt. Glaube ich, war wichtig. Und dann ist gemeinsam zum Beispiel auch die Entscheidung getroffen worden, Stehplätze zu machen. Das sind dann so Aufgaben oder Themen, wie wir agieren können. Wie können wir was für die Stimmung machen? Wie können wir uns mit den Fans austauschen? Was ist euch wichtig? Und mich haben unsere Fansprecher zum Schluss dann auch überzeugt, dass es schön wäre, bei der Weltmeisterschaft in Deutschland mit Stehplätzen zu arbeiten. Ich war skeptisch, aber letztendlich haben wir uns darauf eingelassen.
Warum warst du skeptisch? Ich finde es nur geil, jetzt von außen betrachtet.
Ja, es gibt zwei Themen. Erst einmal ist es bei der IGF unüblich. Also wir brauchen da zum einen eine Sondergenehmigung und das andere ist natürlich, dass ich die Sitzplätze teurer verkaufe wie die Stehplätze.
Ja, okay.
Schlicht und ergreifend.
Da ist er wieder, der Kaufmann. Es wird aber schön, das einfach mal nur als Fan zu sehen, weil ansonsten verstehe ich es.
Muss man ja auch ehrlich sagen. Wir haben schon über unterschiedliche, nein, ich will es nicht sagen, ich will es nicht Kategorien nennen, von Spielen natürlich jetzt auch geredet. Wir haben über Deutschland und die deutsche Gruppe gesprochen. Aber es wird natürlich auch irgendwo mal ein Spiel Österreich gegen Lettland stattfinden oder eines, was nicht so faszinierend sein kann. Neben den Derbys, und davon habt ihr ja tatsächlich viel, wir haben gerade schon über Tschechien und Slowakei gesprochen, ihr habt USA, Kanada, was es auch so lange nicht mehr gegeben hat. Ihr habt das nordische Derbys zwischen Schweden und Finnland, das sind alles natürlich tolle Spiele. Aber das Spiel Italien gegen Großbritannien fasziniert ja nicht unbedingt. Wie geht ihr da konkret ran, um auch so ein Thema bewusst zu machen oder geht das dann doch nicht, so in die Öffentlichkeit zu transportieren, dass auch da Menschen ein Interesse dran finden, dass in Düsseldorf dann der Laden gut gefüllt ist?
Also das wird genau die Herausforderung sein zwischen einer guten WM und einer sehr guten WM, was dann auch die Zuschauerzahlen und dann letztendlich auch die wirtschaftliche Seite anbelangt. Wir haben im Thema Ticketing, und du hast es vorher gut gesagt, im Hintergrund passiert sehr, sehr viel. Deswegen braucht man auch 4 Jahre, um so eine Weltmeisterschaft vorzubereiten. Wir haben, glaube ich, über ein Jahr an unserer Ticketing-Strategie gefeilt. Das eine ist, eine Preisstrategie festzusetzen, dann solche Entscheidungen, auch Stehplätze, ja oder nein. Aber dann genau auch, wie kann ich mit dieser Fragestellung umgehen? Und haben wir viel, viel Gespräche geführt, haben uns die ganzen letzten WM-OKs angeschaut. Wir haben den tschechischen Ticketing-Chef, ist unsere jüngste Neuverpflichtung. Also die können nicht nur auf dem Eis gut spielen, sondern auch im Hintergrund. Das war die erfolgreichste Weltmeisterschaft, was die Ticketing-Verkaufszahlen anbelangt. Die haben fast 90% Auslastung in Prag gehabt, was unfassbar ist. Und da kommen eben dann so Überlegungen, wie geht man in den Ticketverkaufsphasen ran? Was gebe ich in welcher Phase in den freien Verkauf? Wir haben, das ist jetzt auch keine Erfindung von uns, haben wir uns gut angeschaut, aber wir haben versucht, das dann auf Deutschland zu transportieren. Wir in Deutschland sind ja, was Daten anbelangt, immer auch ein bisschen sensibler. Wir haben seit einem Jahr sind wir dran, Daten zu generieren, weil wir die Fans eben direkt ansprechen wollen. Mhm. Und dann bieten wir so Vorteile wie jetzt. Wir haben heute den Spielplan bekannt gegeben. Jetzt kriegen die registrierten User 48 Stunden ein Fenster, wo sie ein exklusives Kaufrecht haben. Das sind solche Überlegungen, wie wir machen, wie wir das Produkt ein bisschen verknappen können, die Attraktivität hochhalten. Und eine weitere Entscheidung war da eben, Tagespässe zu verkaufen. Am Anfang kann ich nur Tagespässe kaufen. Das heißt, wenn ich ein Deutschlandspiel sehen will, dann wird es in der jetzigen Verkaufsphase nur Tagespässe geben, wo vielleicht auch das weniger attraktive Nachmittagsspiel in einem Paket verkauft wird. Und jetzt kann ich entweder pokern, dass das Spiel nicht ausverkauft wird, dann habe ich aber vielleicht Pech und kriege kein Deutschlandticket. Wenn es dann irgendwann mal in einer dritten Verkaufsphase im Frühjahr nächsten Jahres, werden wir dann Einzelkarten verkaufen. Aber es kann natürlich sein,
dass schon bestimmte Spiele weg sind. Ja, einmal das und die besten Plätze werden ja auf jeden Fall weg sein.
Das ist das Nächste, also, genau.
Wenn ich bei irgendeinem Deutschlandspiel schön Unterrang irgendwie nah am Eis sitzen will, dann sollte ich wahrscheinlich besser jetzt zuschlagen.
Genau. Oder wenn man, ich habe ja gesagt, dieses Deutschland-Schweiz ist natürlich ein Auftaktspiel, was uns hoffentlich auch kommunikativ durch die ganze Weltmeisterschaft trägt. Wir haben vorher mal kurz über die Analogie auch zum Fußball 2006 gesprochen. Gegen die WM ging los, alle waren ein bisschen skeptisch. Deutschland gewinnt das Ding und auf einmal ist eine Euphorie ausgebrochen. So ähnlich hoffen wir das, so eine Analogie hoffen wir uns hier auch. Aber uns war eben auch wichtig, dass wir in der zweiten Gruppe auch mit einem absoluten super Auftakt starten wollen. Und an dem Tag, wenn die Neuauflage vom Olympischen Finale USA-Kanada stattfindet, wenn ich das Spiel sehen will, das wird mit Sicherheit nur über Tagespässe weggehen.
Ja, wir sind sehr, sehr gespannt. Kannst du uns eigentlich noch Überraschungen versprechen? Also Dinge hinter den Kulissen, die wir jetzt alle noch nicht wissen, aber die einen besonderen Fokus auf diese Eishockey-Weltmeisterschaft nochmal bringen wird, von eurer Seite aus strukturiert?
Also ob wir nochmal so überraschen können wie mit dem Dackel, das weiß ich nicht.
Gut, jeder muss natürlich das große.
Der wichtigste Ausschlag des Jahres.
Das ist so, genau.
Den will ich, aber gibt's den schon als Figur wirklich?
Den also, gibt's schon als Figur.
Also der
Stoff,
der
hast du schon gesehen wahrscheinlich. Ne?
Der könnte, weiß ich nicht, an irgendeinem Wochenende auch mal in Iserlohn rumlaufen.
Ja, das
ist eine Einladung, nimm es an.
Ja, auf jeden Fall. Hauptsache, ich muss nicht selber reingehen, weil das ist immer noch die undankbarste Aufgabe.
Das stimmt.
Auf der ganzen Welt. Aber wenn sich da jemand findet, vielleicht ist das ja auch ein Angestellter des DEB, das weiß ich nicht, dann sollten wir den auf jeden Fall mal bei uns willkommen heißen.
Das wird gelingen. Was anderes? Geheimes noch? Also, dass du uns natürlich nicht verraten wirst. Ich meine, so naiv bin ich dann auch nicht, aber gibt es einen offiziellen Song?
Das ist ein gutes Thema. Über das diskutieren wir tatsächlich noch.
Okay.
Weil auch das sind so Fragen, die man sich im Marketing gut überlegen muss. Also entweder man hat eine ähnlich zündende Idee wie mit dem Dackel oder man lässt es.
Mhm.
Also nur.
Und die Schweizer hatten auch, wenn ich das richtig weiß, einen WM-Song, aber der ist nicht derjenige gewesen, den man dann am Ende im Stadion gesungen hat, so auf diese Art und Weise, wie wir es aus den Videos kennen.
Genau, also der Grundgedanke dort war sehr gut, weil es ein ehemaliger Eishockey-Profi ist, der das gesungen hat und das ist als Idee gut. Ich finde es immer schwierig, dann eine gewisse Durchdringung hinzubekommen. Und wie du richtig gesagt hast, das ist nicht der Song, den die Schweizer gesungen haben, sondern ihre inoffizielle Hymne. Und die haben andere Sachen hervorragend gemacht, wie mit der Kuhglocke das Spiel einzuläuten. Also das haben die extrem gut gemacht. Und das ist schon auch Verpflichtung für uns, dass uns auch noch was gelingt, dass an die Kuhglocke rankommt.
Wie viel Prozent würdest du sagen heute? Wir haben jetzt was haben wir heute, den 6. oder 7.? Oder 7. Wie viel Prozent ist fertig von dem großen Ding, was wir dann im Mai alle gemeinsam erleben werden? Tatsächlich so fertig, wie du es dir wünschst? 80%?
Also was die ganzen strategischen Partnerschaften anbelangt, sind wir bei mindestens 80%. Und jetzt kommt aber natürlich die kommunikative Arbeit, jetzt kommt die Arbeit sehr, sehr, ja, auch persönlich zu verkaufen. Ich habe gesagt, ich freue mich sehr, dass ich heute auch hier in Iserlohn sein darf, weil Botschafter der WM zu sein, und so sehe ich heute meine Rolle, bin ich sehr, sehr dankbar, und diese Rolle, die wird in den nächsten Monaten sicher zunehmen. Ich bin gern an den unterschiedlichsten Standorten. Ich bin auch in Holzkirchen als Botschafter unterwegs, und wenn es uns gelingt, dass es uns eine ganze deutsche WM wird und wir eine deutsche Eishockey-Begeisterung kreieren können, dann haben wir viel richtig gemacht, aber da wird der Weg noch lang.
Wir wünschen alles Gute.
Tickets kaufen sollte man vielleicht noch darauf hinweisen. Wie
registrieren wäre das Allerwichtigste, genau.
Und vor allen Dingen als Familie davon profitieren. Es gibt einen Familienrabatt, auch das dürfen wir noch sagen.
Genau, es gibt einen Familienblock, war uns auch wichtig. Haben auch gemeinsam mit den Fans erarbeitet. Es wird einen Block geben, wo dann Familien vergünstigt Tickets bekommen können. Aber danke für den Hinweis. Ab 11. geht der offizielle Verkaufsstart los, und alle, die sich noch registrieren, von 9. bis zum 11. gibt es das exklusive Verkaufsfenster, deswegen registrieren und bevorzugt Tickets kaufen.
www.deb-online.de
Falsch. Ist
die Adresse. Ja, schade.
Da wäre ich jetzt sicher gewesen, dass Sie da eine eigene Adresse für haben.
Ja, aber
beides,
da wird es auch
alles beides. Kurz zum Abschluss, das ist das, was es international nicht ganz so einfach macht. Das sind die Vorgaben über IHF und okay. Infront. Wir haben keine eigene URL dafür, das läuft alles über die IHF.com, und dort kann man Tickets kaufen. Und
trotzdem wette ich mit dir, wenn ich am 11. September auf die von mir gerade über die genannte Website gehe, wird es da auch Infos zum Ticketverkauf geben. Da bin ich mir sehr sicher.
Das ist, wenn du nicht zu spät bist. Das muss man sehen. Klaus, gut. Vielen Dank für den Besuch heute, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns noch ein bisschen zu plaudern und uns zumindest einen kleinen Eindruck zu geben von dem, was so hinter den Kulissen in den letzten Jahren gelaufen ist. War sehr, sehr interessant.
Vielen Dank und euch eine tolle Saison, und ich komme gerne noch das ein oder andere Mal
vorbei.
Das machen wir
im Dackelkostüm.
Du im Dackelkostüm, du bist klasse. So, jetzt müssen wir natürlich über einen von zwei grandiosen Sponsoren reden, die zwar den DEB oder auch das Organisationskomitee nicht bei der WM unterstützen, aber ohne die wir auf gar keinen Fall könnten.
Das war Kühe, Schweine, Iserlohn, der Radio MK Rooster Hockey Podcast. Möglich gemacht von BWL Rechtsanwälte. Ob qualifizierte Rechtsberatung, unternehmerische oder private Vertragsgestaltung, wir unterstützen bei der Realisierung Ihrer Projekte oder führen Ihre Prozesse. BWL Rechtsanwälte mit Standorten in Hagen, Iserlohn und Hemer. Jahrzehntelange Erfahrung und persönliches Engagement. Garantiert. BWL Rechtsanwälte, regional verbunden, deutschlandweit an Ihrer Seite.
Das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich sag tschüss, Mirko.
Tschüss, Felix.
Bis nächste Woche.